Deutschlandfunk Kultur. Lesart mit Christian Raphansel.
Und ich begrüße Sie heute aus dem Essener Grillo-Theater. Ja, wir reden heute über Frauen, die zwar sehr viel Arbeit haben, aber dafür nicht so richtig bezahlt werden. Mütter, die meine ich. Und wir reden darüber, welche Spätfolgen das hat. Mütter auf dem Weg in die Altersarmut, so lautet unser Thema. Und ich freue mich, dass zum einen Irene Götz zu Gast ist. Sie hat das Buch geschrieben, Kein Ruhestand, wie Frauen mit Altersarmut umgehen. Guten Tag, Frau Götz.
Guten Tag.
Ja, dieses Buch, das beruht auf einem Forschungsprojekt, das Sie in München an der Uni gemacht haben, mit anderen zusammen. Da haben Sie 3 Jahre lang Frauen befragt, wie die mit Altersarmut zurechtkommen müssen. Und obwohl in diesem Buch wirklich Dinge stehen, die mich ziemlich schockiert haben, hat mich auch etwas überrascht, positiv. Damit hatte ich nämlich überhaupt nicht gerechnet, wie zufrieden viele dieser Frauen mit sich und ihrem Leben sind, trotz Altersarmut. Haben Sie damit gerechnet?
Nein, wir haben natürlich auch nicht damit gerechnet, dass so viele Frauen betroffen sind. Und wir haben dann nach vielen Gesprächen, wir haben ja mit den Frauen mehrfach gesprochen, uns auch sehr gewundert, dass häufig die Allerärmsten, die also wirklich ganz wenig in der Tasche haben, Strategien entwickelt haben, mit denen sie irgendwie über die Runden kommen und dabei auch noch zufrieden sind. Man kann vielleicht sagen, das sind bestimmte Ressourcen in einem selbst. Etwa Frauen, die sagen, naja, ich hatte ja alles. Ich hatte einen tollen Mann, einen tollen Partner. Ich konnte reisen, ich konnte essen gehen. Ich habe alles gehabt. Das hat uns eine Frau gesagt, die bankrott gegangen ist mit ihrem Musikalienhandel, nachdem ihr Mann gestorben war und sie gemeinsam das Geschäft nicht mehr betreiben konnten. Und die sagt, naja, ich hatte alles. Und zehrt von ihren Erinnerungen und ist außerdem extrem aktiv im Ehrenamt.
Jetzt haben Sie schon ein paar Hinweise gegeben, was wichtig ist, um trotz Armut ein zufriedenes Leben zu führen. Ebenfalls zu Gast ist Katrin Wilkens. Sie ist Inhaberin einer Agentur, die ja, Frauen nach der Babypause hilft, wieder den passenden Job zu finden. Und das Buch von Frau Wilkens, das heißt Mutterschaft. Es ist nicht das Kind, das nervt, es ist der Job, der fehlt. Guten Tag, Frau Wilkens.
Hallo.
Ja, und bei Ihnen, da war ich überrascht, wie viele von diesen Frauen gar nicht so ganz genau gucken, ob denn das Geld stimmt mit diesem Job, den sie jetzt suchen, sondern die wollen eigentlich alle etwas, ja, was sie inspiriert und was sie erfüllt, irgendeinen Job, für den sie brennen können. Das klingt alles nicht nach so richtiger Not. Trotzdem geht es auch bei diesen Frauen letzten Endes um Altersarmut, frage ich Sie?
Bei mir, bei der Beratung geht es darum, weil mir das total wichtig ist, dass die Frauen in der Rente trotzdem gut abgesichert sind.
Aber den Frauen ist das gar nicht klar vorher?
Naja, da muss man sich die Situation angucken, in der sie sind. Wenn sie 2, 3, 4, 5 Jahre lang mit einem völlig anderen Fokus, einem ganz anderen Thema beschäftigt waren, nämlich Kinderaufzucht, was ja jetzt erstmal nicht so das wahnsinnig finanzstarke Thema ist, dann schleift sich das vielleicht auch so ein ganz klein bisschen ab und man hat andere Prioritäten. Und die Priorität einer Mutter, für den Nachwuchs gut zu sorgen, der ist ja total großartig, ehrenwert und fantastisch. Meine Aufgabe ist es dann zu sagen, ja, und jetzt gucken wir auch, wie wir dich versorgen können.
Denn ich lese auch in Ihrem Buch, eines Tages ziehen die Kinder aus und dann sitzen die Mütter da mit sehr viel Liebe, aber keiner Altersvorsorge. Ebenfalls zu Gast ist Jens Dirksen. Er ist Kulturchef der Westdeutschen Allgemeinen Zeitung. Die WAZ ist Medienpartner der Lesart, die der Deutschlandfunk Kultur gemeinsam mit dem Essener Schauspiel und der Buchhandlung Proust veranstaltet. Guten Tag, Herr Dirksen.
Guten Tag.
Eine ganz wichtige Zahl, die ich in diesem Buch lese, das ist die Zahl 2036, das Jahr 2036. Wenn wir mal kurz im Kopf ein bisschen vorspringen, das ist das Jahr, in dem die, die heute 50 sind, mutmaßlich in Rente gehen. Also nicht mehr so richtig lange hin. Und in diesem Jahr, lese ich, wird jede vierte Person im Rentenalter arm sein. Altersarm. Können Sie sich erklären, warum wir trotzdem so wenig darüber reden?
Ja, es ist schwierig, rechtzeitig über die Altersversorgung nachzudenken. Ich glaube, dass das, was Frau Wilkens gerade für die Mütter gesagt hat, gilt für die Väter in demselben Alter auch. Die beschäftigen sich nicht viel mit der Rente, glaube ich, mit der Altersversorgung. Ich habe auch bei meinen eigenen Kindern mal den Versuch gemacht, die jetzt so gerade volljährig werden, das Thema anzusprechen. Und da stelle ich totales, nicht nur totales Desinteresse fest, sondern auch so eine gewisse Resignation, die da sagt, um Himmels Willen, das ist in 50 Jahren, da kann ich doch jetzt noch nichts drüber sagen. Und außerdem, so wie das im Moment aussieht, sind wir total unabgesichert und da wird es auch nichts geben, was uns absichert. Da müssen wir uns wahrscheinlich alleine durchkämpfen. Erschreckenderweise muss ich gestehen, dass wenn der Vorschlag dieser beiden Bücher nicht gekommen wäre, ich wahrscheinlich auch nicht von alleine in die Bücher geguckt hätte. Weil das Thema, ja, ich hab es verdrängt. Ich kann jetzt spontan gar nicht sagen, woran das liegt, aber ich habe mich lieber nicht damit beschäftigt. In dem Moment, wo ich mich damit beschäftigt habe, habe ich die Wut gekriegt und war empört. Aber das ist komisch. Also wir haben irgendwie, glaube ich, so eine Sperre, uns damit auseinanderzusetzen. Vielleicht ahnen wir sogar, dass es ein unerfreuliches Thema ist für uns.
Dass wir es verdrängen, obwohl es sehr stark drängt. Frau Götz, ich lese bei Ihnen Zahlen aus München, weil die Frauen, die Sie befragt haben, alle in München sind. Nun ist München eine legendär teure Stadt. Das hat aber eben auch Folgen, wie man mit einer Rente zurechtkommt. Und eine Zahl, die ich da gelesen habe, ist die 1.350. Das ist eine Rentenhöhe, wo ich sagen würde, damit kann ich jetzt vielleicht mir keinen Porsche kaufen, aber eigentlich ist das doch ziemlich solide. Die Zahl 1.350 ist in München aber eine ganz besondere. Was für eine?
Ja, das ist die Armutsgefährdungsschwelle. Also man berechnet ja, Armut ist ein relativer Begriff und Armut oder Armutsgefährdung wird danach berechnet, wie viel hat man denn im Verhältnis zu den durchschnittlichen Rentnerinnen oder eben Erwerbstätigen, je nachdem, wenn man über Altersarme spricht. Und man sagt, es sind 60% des mittleren Einkommens, in dem Fall des Alterseinkommens, was jemand zur Verfügung hat. Wenn man jetzt aber weiß, 1300 Euro klingt erstmal gut und ich weiß, in Essen ist das sicherlich nicht so hoch. Durchschnittlich ist das in Deutschland 1100 Euro, aber München haben wir bewusst gewählt, nicht nur, weil wir von der Uni aus bequem Frauen finden konnten, was gar nicht so leicht war, weil die sich gar nicht gerne ins Gespräch verwickeln lassen über das Thema, aber wir haben München genommen, weil da die Mieten extrem hoch sind und die Lebenshaltungskosten extrem hoch sind. Und es gibt Berechnungen, wenn Sie im bayerischen Hinterland oder wahrscheinlich auch hier in einer regionalen Gegend, die ländlicher ist, kommen Sie mit 800 oder 900 Euro einigermaßen über die Runden in einem Ein-Personen-Haushalt. In München brauchen Sie dafür 1350 Euro. Und der Clou ist, von Frauen haben das ein Bruchteil nur. Die durchschnittliche Rente ist 700 Euro bei Frauen.
Trotzdem, man könnte das jetzt als Sonderfall abtun, aber ich finde, man kann an diesem Beispiel München sehen, was in den nächsten 10, 20 Jahren überall in der Republik, außer auf dem ganz flachen Land passieren wird. Denn die Altersversorgungsquoten werden ja immer geringer. Die Zahl derjenigen, die in Minijobs gearbeitet haben, werden ja immer höher. Da zeichnet sich in München eigentlich nur jetzt schon als Avantgarde sozusagen das ab, was in 10, 20 Jahren überall passieren wird.
Ist das, was Herr Dirksen sagt, Frau Wilkens, der Grund, weshalb Sie in Ihrem Buch schreiben, die Generation der wirklich Betroffenen, die kommt erst noch?
Ja. Das wird tatsächlich erst auf uns zuschwappen. Ich glaube, in Westdeutschland die durchschnittliche Rente ist 600, also ein bisschen noch drunter. In Ostdeutschland liegt die tatsächlich höher, weil da die Frauen mit einem ganz anderen Selbstverständnis aufgewachsen sind und durch die Geschichte der DDR auch früh in den Beruf zurückgekehrt sind. Die sind paradoxerweise nicht so betroffen.
Sie haben auch Zahlen in Ihrem Buch, längst nicht so viele. Sie schreiben wesentlich mehr in Episoden und Anekdoten, aber Sie flechten auch Zahlen ein. Ich will jetzt gar nicht nur über Zahlen reden heute, aber ich glaube, eine Zahl brauchen wir schon noch. Das ist nämlich eine kleine Modellrechnung, die Sie aufmachen. Sie erfinden eine Person, die heißt Norma, die ist eigentlich Vollzeit berufstätig. Sie sagen, naja, die wird so 2.800 Euro netto verdienen und dann kriegt die aber ein Kind. Und dann rechnen Sie durch die Zeit, die diese Frau Kinderpause macht, die Zeit, die diese Frau danach Teilzeit arbeitet, wie sich das auf die Rente auswirkt, dann ziehen sie am Ende noch ab, was denn die Kinder eigentlich auch noch gekostet haben zusätzlich und dann landen sie am Ende bei einer sagenhaften Summe. Haben Sie die im Kopf?
750, war das so?
750.000 Euro.
Den Betrag für die Kinder, den ziehe ich dabei nicht ab, sondern dreimal verzichtet die Frau im Laufe ihres Berufs- und Nachberufslebens auf Geld. Zum einen, wenn sie auf die Kinder aufpasst, zum zweiten, wenn sie Teilzeit wieder einsteigt und zum dritten in der Rente. Tatsächlich ist das Thema, wo mir so das Messer in der Tasche aufgeht, weil ich einfach denke, verdammt, diese große, große Summe, und das ist jetzt wurscht, ob 750.000 sind oder auch nur 500.000, die wären schon eine Absicherung für die Frauen in der Alterszeit. Frauen überleben länger. Ich glaube, der Mann stirbt statistisch gesehen 6 Jahre früher.
Etwa.
Ja. Oft sind die Männer auch noch älter. Das heißt, realistischerweise lebt die Frau oft 10 Jahre alleine. So, und während sie den netten Mann früher zur Physio und zum Hausarzt noch gefahren hat, hat sie selber in der Altersarmut keinen, der sie fährt. Und ob dann die lieben Kleinen sagen, Mutti, ich übernehme das für dich, weil du, ich habe da meinen freien Tag, würde ich mal ganz fies in Frage stellen.
Und diese Tatsache, dass die Frauen länger leben, die hat dann noch Freunde und Bekannten. Sie haben, bevor sie angefangen haben, das Buch zu schreiben, so einen Grillabend veranstaltet, wo sie mal so mit allen darüber gesprochen haben, was erwartest du eigentlich von diesem Buch, das ich hier schreibe und was willst du auf gar keinen Fall drin lesen. Und da haben sie ja ordentliche Sprüche zu hören bekommen, insbesondere von den Männern, gerade was die länger lebenden Frauen betrifft.
Naja, weil das tatsächlich, das ist so ein Cookie-Dent-Thema und so wahnsinnig unsexy. Und man kann beim Grillabend am Samstag das total zerschießen, den ganzen Abend.
War kein schöner Abend.
Doch. Aber wenn man sagt, lass uns mal über Rente reden, da drehen alle sich sofort um. Mein Mann sitzt dann sehr gerade und aufrecht, weil er weiß, jetzt kriegen die anderen Kloppe und nicht er. Aber tatsächlich heißt es dann, du, ganz ehrlich, mich interessiert an dem Thema gar nichts, weil es bedrohlich ist, weil es mit Zahlen zu tun hat, weil es mit Ungerechtigkeit zu tun hat und weil es eigentlich damit aufhören müsste. So, und was machen wir jetzt konkret? Zahle ich dir einen Ausgleich dafür, dass du unsere Sonnenscheinchen großziehst und zum Geigenunterricht bringst? Dann lieber doch noch ein bisschen Grillkäse. Und genau das habe ich erlebt an so einem Grillabend. Ich bin auch mit allen noch befreundet, tatsächlich.
Obwohl ja nun wirklich Sätze kommen. Also es gibt da ja auch einen Mann, der ihnen dann sagt, naja, die Frauen leben eben länger, deswegen sind die in der Altersarmut. Das ist einfach rein statistisch, das ist gar nicht ungerecht.
Ja, das
und dann
ist
anderer,
toll.
Der ihnen sagt,
das ist toll, weil klar. Die Männer tatsächlich anfangen dann mit Zahlen und Logik zu argumentieren und sagen, du kennst dich jetzt nicht so aus mit Statistik, deswegen erkläre ich dir das mal. Und das ist der Moment, wo mein Mann sich immer noch ein Bier aufmacht und denkt, ey, jetzt wird's gut. Jetzt brennt gleich die Hütte und ich bin nicht dabei. Ich kann mir aber alles angucken. So. Und die Frauen leben länger und deswegen müssen sie auch weniger Rente kriegen.
Und noch ein Satz, es ist doch klar, dass Männer, und es ist auch gerecht, dass Männer mehr verdienen, weil die müssen ja die Familie ernähren. Frau Wegens, haben Sie da gemogelt? Haben Sie das für die Pointe sich ausgedacht oder sagen Ihnen das wirklich im Jahr 2019 noch Männer?
Nee, das war tatsächlich so. Das ist einfach ein Thema, was eine Gesellschaft zerfetzt. Das ist kein griffiges Thema. Haben Sie nicht vorhin gesagt, so richtig schön, es gibt schmissigere Themen?
Ja, aber ich meine, wir lösen das nicht auf der individuellen Ebene. Also da müssen wir schon andere Strukturen schaffen, um das Problem gelöst zu kriegen. Und deswegen,
aber wir lösen es auch auf der individuellen Ebene. Das ja. ist es. Ich glaube, man kann sich nicht zurückziehen und sagen, die Politik und die muss mal machen. Ja. Jede einzelne Frau muss tatsächlich in die Bütt steigen und mit ihrem
Mann.
Ich habe
den Eindruck, dass die beiden Bücher sich da auch tatsächlich so ein bisschen unterscheiden, weil ich bei Frau Wilkens, bei Ihnen lese ich viele Aufrufe, schon auch politische, aber eben auch viele, wie man selber sparen und vorsorgen muss. Und bei Ihnen, Frau Götz, tendenziell eher politische Aufrufe. Ich will zu diesen Punkten auch am Ende natürlich noch kommen, was denn jetzt eigentlich ansteht. Ich möchte jetzt erst noch ein bisschen bei den Untersuchungen bleiben, die Sie auch gemacht haben und ein bisschen das Problem verstehen, um das es denn eigentlich geht. Frau Götz, bei diesen vielen, vielen Frauen, die Sie befragt haben, 20 davon haben es dann ausführlich in das Buch geschafft, haben Sie da irgendwie so bestimmte Typen gefunden, die besser damit klarkommen, arm zu sein und Typen, wo es schwieriger ist? Und was sind da die Faktoren?
Ja, es sind ganz viele verschiedene Faktoren. Also ein ganz großer Unterschied macht das soziale Milieu. Das heißt nicht, dass alle Frauen aus dem Bürgertum zufriedener sind als die Frauen aus den Arbeitermilieus, aber die Frauen aus dem bürgerlichen Milieu, die auch altersarmutsgefährdet sind, die zum Teil unter 1.000 Euro Rente haben, 500 Euro Rente, die haben häufig andere Netzwerke. Das heißt, die können auf Familie zurückgreifen, die ihnen doch mal eine Einladung zukommen lässt oder eine Konzertkarte oder sie haben die Möglichkeit, Wissen, was sie mitbringen, einzusetzen, etwa als ehrenamtliche Vorleserin in der Schule. Das ist zwar ein Ehrenamt, aber gibt eine Aufwandsentschädigung und die darf man auch behalten, trotz Grundsicherung. Kurzum, Frauen, die ein Leben lang Qualifizierungen hatten, bestimmte Fertigkeiten entwickelt haben, dazu gehört auch dieses ganze hauswirtschaftliche Wissen, was die Generation nach dem Krieg als Kriegskinder oder Nachkriegskinder in harten Zeiten sich angeeignet hat. Wer all dieses Wissen mitbringt, tut sich leichter, weil sie den ökonomischen Engpass besser abfedern können.
Und das Beeindruckende fand ich ja wirklich, Sie schildern ja Szenen, da könnte man ja weinen. Also eine Frau, die im Supermarkt die weggeworfenen Kohlrabi-Blätter zusammensammelt und dann daraus Krautwickeln kocht. Ja. Aber die scheint das gar nicht so zu empfinden.
Ja, bei der Frau, das war eine Spätaussiedlerin, die auch ganz typisch dequalifiziert wurde, kann man sagen.
Also was heißt das?
Ihre Qualifikation als Bauingenieurin konnte sie nach ihrer Flucht aus Rumänien hier nicht mehr anwenden, arbeitete dann nur Teilzeit, wenn überhaupt, weil sie ein krankes Kind hatte. Der Mann hat überhaupt keinen Unterhalt gezahlt, er war auch weg. Und sie ist wirklich arm im Alter und ihre einzige Sorge, das hat uns auch wirklich sehr betroffen, war ihr Sohn, der immer noch auch als Erwachsener Hilfe braucht, krank ist und sie konnte ihm eigentlich nichts anbieten. Und das hat sie viel mehr umgetrieben wie das eigene Schicksal. Ein Ergebnis, das wir in unserer Studie an vielen Fallbeispielen so durchdekliniert haben, ist diese tiefe Verankerung der Frauen für ihre Familien, diese extreme Familienorientierung. Und die ist zum einen Ressource, wenn die Familie noch intakt ist und Unterstützung geben kann. Aber sie ist natürlich auch, sag ich mal, in früheren Jahren hat sie dazu geführt, dass man eben nur Teilzeit gearbeitet hat oder gar nicht gearbeitet hat. Und die Zufriedenheit hängt ganz stark auch mit der familiären Situation im Alter ab.
Aber das heißt ja, das ist wahnsinnig ambivalent. Die Kinder zu haben, sorgen dafür, dass man im Alter arm ist und sind dann aber der Strohhalm, der einem weiterhilft.
So ist es. Also das Schlimmste, was Frauen alle uns berichtet haben, ist, wenn sie ihren Enkelkindern keine Geschenke mehr machen können. Dafür sparen sie lieber selber mal am Essen. Eine ältere Frau aus dem Bürgertum, die Eltern, die Kinder und Enkelkinder wussten nicht, wie eng es bei ihr ist, eine gute, gepflegte Erscheinung, hat zu Weihnachten ganz überraschenden Brief an die ganze Familie geschrieben, dieses Jahr fallen die Weihnachtsgeschenke aus, ich kann mir das nicht mehr leisten. Alle sind aus allen Wolken gefallen, Armut ist ein Tabu. Und diese
selbst
Frau,
in der Familie, also das hat mich sehr beeindruckt, aber dass selbst auch diese Frauen durch die Bank auf gar keinen Fall auf ihre Kinder zurückgreifen wollen und auf gar keinen Fall jemandem zur Last liegen.
Das ist, glaube ich, sehr frauenspezifisch und auch generationenspezifisch, hat es auf den Punkt gebracht, ich will doch immer geben, geben, geben und schauen, dass es meiner Familie gut geht, dass es meinen Kindern und Enkeln gut geht. Und als diese eine Frau sich dann geoutet hat, sind alle vollkommen aus allen Wolken gefallen. Und wir haben auch Fälle porträtiert, Frauen, die ihren Kindern nicht sagen, dass sie sich Geld nicht leisten können, um zu ihnen zu fahren. Die verzichten lieber auf den Fahrt zum Sohn und der Sohn fragt vielleicht auch nicht so nach. Und da, denke ich, müsste man individuell wirklich was tun. Also ich bin schon der Meinung, dass die Politik, ich will der Frage jetzt nicht vorgreifen, gehalten ist, viel zu machen. Aber ich glaube, die Jüngeren sollten ihre Eltern auch mal fragen, wie geht's euch eigentlich? Wie sieht's denn aus bei euch mit der Rente? Reicht die?
Sie haben jetzt einige Kriterien, wie man dann trotzdem, trotz Altersarmut, ein bisschen zufrieden sein kann, genannt, also ich nenne jetzt mal so Persönlichkeitsstruktur, eben das soziale Netzwerk und so Fertigkeiten zu haben, diese Punkte haben Sie jetzt genannt. Ich lese dann bei Ihnen aber auch noch so Dinge, wo ich denke, robuste Gesundheit ist noch so ein Punkt und eine Wohnung. Ja, auch da ist natürlich in München so ein bisschen schwierig. Welches aus diesem ganzen Paket, würden Sie denn sagen, kann man vielleicht auch vorbereiten, dass man im Alter besser dasteht?
Das ist die Frage, von welcher Generation Sie sprechen. Also ich glaube, die junge Generation muss sich anders stellen und muss auch vorsorgen, soweit sie es kann. Aber auf vieles hat man selber wirklich wenig Einfluss. Gesundheit kann man pflegen. Wir leben ja in einer Welt, wo Fitness und gesunde Ernährung wichtig ist und alle sind gehalten, sich da zu kümmern. Aber auch da geht die soziale Schere auseinander. Das ist eben auch ein Ergebnis unserer Studie nochmal. Armut macht schneller krank, man ernährt sich schlechter, man hat gar nicht Möglichkeiten, vegan, vegetarisch und fettfrei oder was auch immer zu leben. Deswegen Gesundheit, wer sie pflegen kann, ja, aber man hat auch nicht alles in seiner Hand. Und die Frauen, die sich immer um andere gekümmert haben, auch zum Teil Pflegekräfte, Krankenschwestern, Altenpflegerinnen, die haben uns gesagt, wir sind verbraucht.
Das sind Lebensläufe, das sind Lebensgeschichten, die Sie da beschreiben in Ihrem Buch, Frau Götz, die klingen doch reichlich anders als die Frauen, Frau Wilkens, die bei Ihnen in der Agentur aufschlagen, um sich einen neuen Job nach der Babypause zu suchen. Liegt das auch so ein bisschen an diesen kulturellen und sozialen Ressourcen, dass Frauen, die so knapsen müssen, vielleicht gar nicht auf die Idee kommen, zu Ihnen zu kommen? Oder sind sie einfach zu teuer?
Ich finde, es gibt eine Gemeinsamkeit und das ist tatsächlich das Tabu. Mhm. Also Frauen, die zu uns kommen, oft reden gar nicht darüber, mit Freunden, manchmal sogar nicht mit einem Ehemann, dass sie kreativlos nicht wissen, wer sie sind, was ihre Identität ausmacht. Und das ist vielleicht so die Verbindung, dieses Tabu, ein Defizit nicht verwörtern zu können. So die einen, indem sie sagen, was kann ich denn machen in der knappen Zeit, die ich habe, zwischen Kita und Windpocken und den ganzen anderen Terminen. Die anderen, indem sie sagen, wer bin ich denn überhaupt? Mich hat die Mutterschaft so durcheinander gerüttelt. Ich bin komplett neu. Ich habe mich auch gehäutet. Aber wer bin ich? Was macht mich aus? So, und der nächste Schritt des Tabus, ich kann denjenigen, die mir am wichtigsten im Leben sind, nicht sagen, dass ich defizitär bin, finanziell defizitär.
Bin ich ungerecht, wenn ich trotzdem ein bisschen finde, das ist im Vergleich ein Luxusproblem?
Ja, sind sie, weil eine schwimmende Identitätslosigkeit ein ganz großes Elend ist. Und man macht sich das zu leicht, wenn man sagt, ja, jetzt kommst du mal von den Cupcake-Café-Ideen runter und machst was Ordentliches. Die Not, die dahinter steckt, nicht genau zu wissen, wer bin ich, indem ich jahrelang für andere gegeben habe, aber nicht mehr genau weiß, was mich selber ausmacht, die ist mindestens so groß, finde ich, wie ein materielles Schwimmen. Ja. Insofern glaube ich, dass Sie...
Bin ich jetzt ehrlich gesagt auch ein bisschen bewusst ungerecht gewesen, denn Sie zitieren natürlich auch, dass das schon in der feministischen Literatur in der Nachkriegszeit auftauchte, dieser Gedanke, ich bin immer nur Mami, ich bin immer nur Ehefrau, aber ich bin nie ich selbst. Jetzt kommen diese Frauen also zu Ihnen und wollen von Ihnen irgendwie so ein bisschen Hilfe kriegen, das herauszufinden, was bin ich und was will ich eigentlich und was will ich eigentlich arbeiten. Und da haben Sie sehr, sehr unterhaltsam so eine Typologie aufgestellt mit so 5 Frauen, die bei Ihnen aufschlagen, die so ein bisschen eingedampft diese Typen sind. Was sind das für Frauen?
Es gibt auch Mischformen, aber wenn ich jetzt die mal grob schlechtig unterteilen soll, dann gibt es ganz oft ein Frauentyp, der sehr kreativ ist, so Berlin-Prenzlberg kreativ und die gerne...
Die nennen Sie auch Frau Prenzlberg.
Ja, dann ist es noch einfacher. Die machen gerne gefilzte Wärmflaschen mit Eulenmotiv. So. Das Gegenteil dazu ist vielleicht die Adelige, die gar nicht unbedingt tatsächlich adelig sein muss, aber adelige Werte in sich trägt. Die ist einfach organisiert und die legt auf Familien, Zusammenhalt und Tradition, auf Wertebewusstsein einen ganz große Stücke.
Jutta von Bode nennen Sie die.
Ja, also einfach um sich vorzustellen, das ist eine, die wirklich Mitte November die Adventskalender fertig gebastelt hat, die dann auch mit den Kindern zum Gottesdienst geht, weil sie Kindergottesdienst einen wichtigen Wertekanon findet. Dann haben wir den dritten Fall, den habe ich Sheryl genannt, so ähnlich wie Sheryl Sandberg.
Die Facebook-Managerin.
Die würde auch unterschreiben, dass sie die Kinder mit Schuhen ins Bett legt, damit es am nächsten Morgen schneller und organisierter geht. Die ist wahnsinnig tough und straight und wahrscheinlich hat sie entweder einen Mann, der ihr den Rücken frei hält oder eine Armada von guten Geistern. So, jetzt habe ich 3.
Dann gibt es noch die Susanne, das ist so die Superfrau. Die kriegt alles gewuppt.
Die kriegt alles gewuppt und die ist auf Instagram einfach ein Mega-Teufel und macht Sunday-Prepare-Box-Fotos und sieht gebody-shaped aus und ist das, wo wir eigentlich, also wo normalgewichtige Frauen sagen, hey, bitch. Die macht einen neidisch so und kriegt aber tatsächlich alles hin, macht auch noch einen Abenteuerurlaub in Südafrika so. Und der Gegenentwurf.
Die Durchschnittsfrau? Die Lisa Müller.
Die möchte tatsächlich nicht auffallen, weil die sich in ihrem Gefüge sehr wohl fühlt. Die hat dann im November den Türkranz mit Laub dekoriert und die hat dann nach den Weihnachtssternen ganz früh dann das Tulpenarrangement stehen und so. Und die ist vielleicht Vorsitzende im Elternbeirat und erlaubt ihren Kindern ein bisschen Medienkonsum, nicht zu viel. Die Waldorfschule wäre ihr zu doktrinär. Also die ist tatsächlich... So das, was sich jeder Marktforscher als Produkttest-Else wünschen würde.
Und das sind diese 5 Frauentypen, die Sie sehr, sehr plastisch beschreiben und die eigentlich durch das ganze Buch springen und immer wieder auftauchen und sich zu Wort melden und kommentieren, was Sie denn da so gerade schreiben. Ist das in Ihrem Berufsalltag auch so? Überlegen Sie sich, wenn eine Frau vor Ihnen sitzt, Ist das eine von den fünfen oder was würden die anderen zu denen sagen?
Das überlege ich mir nicht, aber manchmal überlege ich mir, was würde denn jetzt so eine voll energiegeladene, mega wirtschaftlich Ambitionierte sagen, wenn da eine Frau sitzt und sagt, könnte ich nicht irgendwas mit Yoga machen, ich spüre so gern meine Mitte. Dann würde so eine immer sagen, das ist nicht skalierbar, das ist nicht im Franchise-System machbar, da hat man zu hohe Mietkosten, zu hohe Personalkosten. Und dann kriegt man so mehrere Bälle in die Luft, die das Ganze ein bisschen kreativ machen.
Weshalb ich vorhin mit dem Luxusproblem so ein bisschen böse um die Ecke kam, das hatte auch was damit zu tun, dass Sie von den Frauen erzählen, die zu Ihnen kommen, dass die solche Wünsche haben, ach, ich würde gerne Müttercafé aufmachen oder einen Laden für schöne Dinge oder ich könnte beraten, was man Männern schenken kann.
Ja.
Das ist so derartig klischeehaft. Kommen die wirklich mit solchen Ideen zu Ihnen?
Ja, Yoga ist noch sehr weit vorne. Ich möchte gerne einen Geschenkservice haben. Manchmal hilft das mein großartiger Kollege, der ist ein begnadeter Schauspieler, der kann dann auch so kapriziöse Kundinnen gut nachmachen und sagen, nee, ich dachte irgendwas ein bisschen mehr mit Kaschmir. Und dann spielen die das durch in einem Rollenspiel und irgendwann haben dann die
müssen dann selber machen.
Genug und sagen, oh nee, also oh, vielleicht doch nicht ein Geschenkservice.
Das sagt Katrin Wilkens, die hat das Buch geschrieben, Mutterschaft, es ist nicht das Kind, das nervt, es ist der Job, der fehlt. Und wir reden hier in der Lesart im Deutschlandfunk Kultur und ebenfalls zu Gast ist auch noch Jens Dirksen von der WAZ und Irene Götz, die ist Herausgeberin des Bandes Kein Ruhestand, wie Frauen mit Altersarmut umgehen. Frau Wilkens sagte mir vorhin schon, ich bin ungerecht, wenn ich von Luxusproblemen rede. Haben Sie, Frau Götz, den Eindruck, dass die Frauen, die Sie interviewt haben, verstehen würden, was da eigentlich Frau Wilkens macht, wenn die da so Cupcake-Cafés berät?
Ja, jein, also manche Frauen schon. Wir haben ja nicht nur jetzt, sag ich mal, Arbeitermilieus befragt oder Milieus, die jetzt völlig in der Krankenpflege beschäftigt waren.
Sie nannten die Musikalienhändlerin
vorhin schon. Genau, die würde das, es ist natürlich eine andere Generation. Wir haben ja die Frauen befragt, die jetzt in Rente sind, also die so zwischen Mitte 60 und Mitte 80 sind. Und das ist ein Stück weit natürlich ein anderer Lifestyle gewesen. Also all das, was jetzt heute so Prenzlauer Berg oder Lifestyle, Yoga und so weiter, das haben die jetzt so nicht drauf. Aber wir haben auch Künstlerinnen mit porträtiert, um eben zu zeigen, Altersarmut heute ist vielschichtig, es hat viele Gesichter. Es ist eben nicht nur etwas, diese Stereotypenbilder wie die Flaschensammlerin betrifft. Wir haben eine Frau, die ganz engagiert war in der Frauenbewegung in den 60er Jahren, in 70er Jahre, die immer Vollzeit gearbeitet hat, die keine Familie gegründet hat, bewusst auch aus politischen Gründen. Und die sagt, sie hatte nie gedacht, dass sie im Alter arm ist. Also
wie konnte das passieren? Weil man glaubt das ja wirklich nicht.
Das geht relativ schnell. Das kann man auch statistisch belegen. Wir haben ja immer diese Berechnung mit dem sogenannten Eckrentner. Der wird dann auch meistens als Mann konzipiert. Wenn also ein durchschnittliches mittleres Einkommen, wenn es jemand tatsächlich schafft, 45 Jahre zu arbeiten, in einem mittleren Beruf, sage ich mal, mittleres Qualifikationsniveau, kommt man heute etwa auf 1400 Euro Rente. Und in einer Stadt wie München kommen sie da, wie vorhin schon besprochen, knapp über die Armutsgefährdungsgrenze. Diese Frau war selbstständig, sie hatte aber immer Renten eingezahlt als Geschäftsfrau und hat jetzt 1200 Euro Rente. Und ihr geht's noch recht gut, weil sie auch ein tolles soziales Netzwerk hat, sich schon Jahrzehnte aufgebaut hat, gerade aus der Frauenbewegung raus, immer sehr reflektiert. Und sie sagt, ich konnte mich in jeder Hinsicht outen, aber über Altersarmut in meinem Umfeld, wo die meisten auch eher bürgerliche Existenzen sind, die darüber auch nicht sprechen, hat sie eigentlich erst durch die Interviews mit uns, war sie in der Lage, darüber zu sprechen.
Das finde ich ganz spannend. Sie haben das vorhin angedeutet, dass das gar nicht so einfach war, Frauen zu finden, die da frei reden wollten. Ja. Was mich noch kurz zu der grundsätzlichen Frage führt, wie Sie das eigentlich ausgewählt haben, wie das eigentlich aufgebaut ist. Denn für den statistischen Durchschnitt hätte man vielleicht gerne ausschließlich Eckrentnerinnen in diesem Buch drin, aber das wollten Sie ja nicht. Das heißt, wie haben Sie die Frauen gesucht, wie gefunden?
Ja, wir sind ja Ethnologinnen, also wir arbeiten mit den Methoden der teilnehmenden Beobachtung. Wir sind in offene Altenhilfen gegangen, in Kleiderkammern, überall da, wo man erwarten könnte, dass bedürftigere Ältere sind. Wir waren bei Kirchen, wir waren in unterschiedlichsten Sozialeinrichtungen und haben recherchiert und haben dann aber auch festgestellt, im eigenen Bekanntenkreis, hoppla, da ist ja auch jemand. Und wir haben natürlich viele Absagen bekommen, darüber will ich lieber nicht reden. Wir haben alle Frauen mit Pseudonymen versehen und wir haben auch lange gebraucht. Und mit der Zeit hat sich ein Vertrauensverhältnis gebildet und haben gesagt, jetzt nehmen wir euch auch mal mit. Wir waren meistens zu zweit nach Hause und da sah man dann schon auch Not, abgewohnte Wohnungen, Tomatenpflanzen in der Abstellkammer, die jetzt nicht nur als Hobby gezüchtet wurden, während die Frauen nach außen gut gekleidet waren und versucht haben, wenn es nur über eine Kleiderkammer oder Flohmarkt war, ihren gewissen Standard doch zu halten.
Ich habe mich deswegen auch gefragt, bei diesem Überraschungsmoment ganz am Anfang, dass so viele dieser Frauen doch irgendwie zufrieden sind mit ihrem sehr armen Leben, haben die womöglich manchmal auch geschummelt und gemogelt und sich zufriedener gegeben, als sie sind, eben weil es so ein Tabu ist, weil sie sich so schämen?
Natürlich gibt es dieses typische Phänomen, das wir aus der Sozialwissenschaft ja kennen. In Interviews stellt man sich häufig auch dar, man performt. Aber dadurch, dass wir die mehrfach befragt haben, sind wir, glaube ich, schon relativ nah an sie herangekommen. Und es ist so, dass in dieser Generation auch antrainiert wurde, als Mädchen sehr früh schon bescheiden zu sein, nicht aufzumucken. Viele haben gesagt, naja, Volksschule hat für uns Mädels auf dem Land ja gereicht. Die Brüder haben eine bessere Ausbildung gemacht. Wir haben die kleinen Geschwister beaufsichtigt. Das ist eine Interpretation dann auch. Wir schließen aus diesen Erfahrungen, die uns mitgeteilt wurden, dass diese Bescheidenheit und diese Zufriedenheit als Frau im Alter durchaus auch mit dieser Generation und mit diesem antrainiert haben von Bescheidenheit.
Also die meisten sind so zwischen 1940 und 1950
geboren.
Genau. Das ist sicherlich auch die Erfahrung, dass es hilft, Haltung zu bewahren. Also wenn einem das Wasser bis zum Hals steht, soll man den Kopf nicht hängen lassen. Das ist so, glaube ich, das quillt aus vielen Interviews hervor. Und ich bewundere das, aber ich glaube, das ist auch eine Form von Selbsterhaltungstrieb.
Ja. Also. Aber man muss auch sagen, es waren ja nicht alle immer zufrieden. Und die Zufriedensten haben auch gesagt, es darf keine Mieterhöhung kommen. Hm. Wenn mir das Sozialamt wieder im Genick sitzt und sagt, deine Wohnung ist zu teuer, such dir eine andere. Und wo soll ich denn in München eine billigere finden? Oder vermiet doch ein Zimmer unter. Ja, wie soll ich das machen? Ist ein Durchgangszimmer. Ja. In dem Moment sind alle verzweifelt.
Ja, mit dem Wohnen, das ist Stress. Ne? Also das kann man sich absolut gut vorstellen, dass das einen dauernd unter Strom setzt.
Ja. Genau.
Der Wohnungsverlust ist ein ganz zentrales Thema, als drohendes Thema. Wenn ich noch kurz bei dem Gedanken bleibe, dass diese Frauen zwischen 40 und 50 geboren das anerzogen bekommen haben, dass sie als Mädchen still zu sein haben, dass sie das nehmen, was sie eben kriegen und dass sie damit zufrieden zu sein haben. Wir haben jetzt vorhin schon ein paar Mal von den Frauen gehört, da sind dann eben die liebevollen Männer irgendwann gestorben. Das gibt ja aber auch ganz andere Biografien da. Die sind ja in einer Zeit verheiratet worden, Da durften Männer nicht nur eine Ehe vergewaltigen, sondern die Frauen waren verpflichtet, auch noch so zu tun, als würde es ihnen gefallen. Also wirklich ganz, ganz gruselige Geschichten. Und dann kamen so große Umbrüche. Wie haben diese Frauen dann so 68 zum Beispiel erlebt? Wie hat das verändert, wie die zusammenleben?
Das ist ein ganz, ganz spannendes Thema. Ich habe mal irgendwo den Begriff aufgebracht, Sandwich-Generation. Diese Generation ist die, die zwischen den noch Älteren, also den im Krieg geborenen oder vor dem Krieg geborenen, die jetzt 90 sind und wo Scheidung noch nicht so häufig war, wo die Ansprüche aber auch beruflich oder an Emanzipation bei vielen, es gibt natürlich immer Ausnahmen, nicht so ausgeprägt waren. Die Sandwich deswegen, die Babyboomer, die dann in den 60er Jahren geboren wurden, die haben schon eine bessere Bildung mitbekommen. Die sind mit anderen Berufen gestartet. Die Generation, die jetzt in Rente ist, also die zwischen 1940 und 50 oder 55 Geborenen, die hatten diese Möglichkeiten noch nicht, sind aber mit Anfang 20 in die 68er Umbrüche geraten und haben daraus immens viel gezogen. Also auch die, die vielleicht jetzt gar nicht so in der Bewegung vorne waren. Aber sie haben quasi sich emanzipiert. Das war wirklich die, die geschieden wurden in den 70ern. Das war für die, die wir jetzt befragt haben, wirklich eine Befreiung. Jetzt kommt aber dieser Sandwich-Effekt. Sie hatten aber in ihrer Kindheit noch gelernt, ihr seid ein Leben lang zusammen, ihr braucht euch nicht um Gelddinge zu kümmern, ihr braucht nicht einen Beruf zu ergreifen, der auskömmlich ist bis zum Alter. Und dann kamen die Umbrüche und die waren eben noch nicht so gut vorbereitet wie die nächste Generation durch Bildung, sondern mussten dann in ihren mittleren Lebensjahren meistens mit kleinen Kindern alleinerziehen. Die Ehemänner waren überhaupt nicht zuständig, haben vielleicht Unterhalt gezahlt im besten Fall. Dann mussten die beruflich sich neu sortieren und hatten aber die Möglichkeiten von ihrer Ausbildung her nicht, wie jetzt etwa die Babyboomer.
Das ist ja eigentlich eine vergleichbar paradoxe Sache wie das, was wir vorhin besprochen haben, dass Kinder zu haben die Wahrscheinlichkeit erhöht, in Altersarmut zu landen, aber dann die Kinder helfen, die Altersarmut zu ertragen. Hier ist es jetzt so, das modernisierte Scheidungsrecht war ein großer Befreiungsschlag, ja. Sorgt aber dafür, dann in der Altersarmut zu landen. Jetzt könnte man denken, okay, so ein bisschen Problem von früher. Frau Wilknis, bei Ihnen lese ich aber, irgendwie kann man sich das Problem auch heute noch selber machen, weil sehr, sehr viele Menschen heute ja auch gar nicht mehr heiraten wollen, aus vielerlei Gründen, aber das Modell auch nur funktioniert, wenn man dann doch bis zum Ende tatsächlich zusammenbleibt.
Ja, dann darf man nicht in der Großstadt wohnen und zu den 50% gehören, die geschieden werden. Ich merke, dass sich tatsächlich da auch im Bedarf was sehr ändert. Ich habe angefangen vor 7, 8 Jahren mit dieser Agentur. Und damals war das nahe pro Jahr kam ein oder zwei Frauen, die sagten, suchen Sie mir einen Beruf, der sich mit in die Rente hinüber retten lässt. Also der Teilzeit möglich ist, der ich war jetzt lange genug, ein Berufsleben lang genug vernünftig, jetzt hätte ich gerne irgendein klein bisschen was Unvernünftiges, womit ich trotzdem aber Standard aufbessern kann. Die Leute, die jetzt kommen und sagen, ich bin 55, 60 plus, suchen Sie mir einen Beruf, der sich in die nächste Phase hinüber retten lässt, der ist tatsächlich signifikant gewachsen. Es ist ein Problem, mit dem sich Frauen tatsächlich strategisch und kreativ beschäftigen.
Ich war jetzt gedanklich noch bei den Frauen, die doch noch einen Tacken vielleicht jünger sind und die aus einem eigentlich sehr selbstbewussten Akt heraus sagen, naja, nein, ich will nicht heiraten, weil wir heiraten nicht, wir leben ja nicht für die Steuer zusammen und dergleichen. Und denen sie dann immer sagen, na Moment mal, du übersiehst da was.
Es gibt eine ganz wunderbare, ich glaube, die wohnt sogar in München, eine ganz wunderbare Scheidungsanwältin, die mal gesagt hat, der schlimmste Moment, einen Ehevertrag zu machen, ist vor der Ehe, weil da beide, Mann und Frau, gleichberechtigt arbeiten, Vollzeit, keine Kinder haben und dann sagt die Frau, nee, also Hase, ich brauche doch dein Geld nicht. So. Und dann geht das mal 5 Jahre so ins Land und wenn dann die Kinder kommen, dann ist Hase sehr gut, weil er nämlich weiterarbeitet und sagt, du machst das super, du, ich könnte das überhaupt nicht, diese Geduld, die du mit den Kindern hast. Und die Frau sitzt da. Deswegen sagen wir immer, die Hochzeit ist gar nicht nötig, aber dann wenigstens einen Notartermin.
Aber diese Scheidungsanwältin, die sagt auch eigentlich grundsätzlich am besten gar keinen Ehevertrag, wenn man denn heiratet.
Na, die ist natürlich noch viel rottenmeieriger als ich. Das ist das finde ich toll, aber ich finde generell, so wie alte Frauen lernen müssen, über das Thema Armut zu reden, müssen junge Frauen reden. Hör zu, wenn ich jetzt deine Brut 15 Jahre lang zum Frühturnen fahre und dann auch noch in der verschwitzten Turnhalle sitze mit anderen Müttern, dann möchte ich irgendeine Form von Rentenausgleich haben. Und das ist das Tabu, glaube ich. Da können wir uns wirklich einen Schuh anziehen, da kann jede Einzelne was tun, indem sie sagt, na, doofes Thema, aber wir müssen es mal heute ansprechen.
Da wird jetzt auch schon deutlich, dass das nicht nur ein rein strukturelles Geschlechterproblem ist, sondern dass da auch sehr viel soziales Geschlechterproblem mit reinkommt. Das ist auch bei Ihnen, Frau Götz, sehr deutlich, wenn Sie beschreiben, dass sich eigentlich so alle Ungleichheiten im Alter nur noch stärker ausprägen. Und da meine ich jetzt eben gar nicht, dass die Männer eine viel höhere Rente bekommen, sondern auch bis hin zu solchen Sachen, Männer kriegen die besseren Ehrenämter. Wie kann das denn sein?
Es gibt diesen blöden Spruch, wie man sich bettet, so liegt man. Und den kann man aber ein Stück weit, also eher als strukturellen Spruch vielleicht nochmal ummünzen. Also um es mal konkret zu machen, wenn ich mein Leben lang Vollzeit gearbeitet habe, in einem respektablen Beruf, Vorstand war, in einer Bank, dann habe ich natürlich andere soziale Netzwerke und andere Möglichkeiten, werden mir sofort die Ehrenämter hinterhergeworfen. Wenn ich als Frau eher im sozialen Bereich aktiv war, vielleicht war ich Altenpflegerin, bin im Alter aber Zitat, eben zu verbraucht, um noch weiterzuarbeiten, dann sieht es mit den Ehrenämtern vielleicht auch schon schwieriger aus. Ich könnte zwar, weil Altenpflegerinnen gebraucht werden, überall weiterarbeiten, aber mein Körper lässt es nicht mehr zu. Also kurzum, die Qualifikationen, die Voraussetzungen, die ich mir ein Leben lang aufgebaut habe oder aufbauen konnte, das ist ja nicht nur was Individuelles. Deswegen passt dieser Spruch, wie man sich bettet, so liegt man nicht ganz. Wie ich sozusagen leben konnte, auch in meinem Milieu, mit meinen Möglichkeiten, das entscheidet auch darüber, wie ich altere. Ob gesund oder mit Krankheiten schon belastet, ob ich ein gutes Ehrenamt bekomme. Es gibt Statistiken, klar, die Ehrenämter, die auch einigermaßen Aufwandsentschädigung bringen, die respektabel sind, das sind meistens die, die die Männer haben. Und die Frauen bleiben wieder eher im Pflegebereich, im Bereich Kindererziehung, sind häufig körperlich damit auch wieder mehr verausgabt, auch im Ehrenamt. Und kriegen weniger Anerkennung, als wenn ich irgendwie Kassenwart und Sportvorstand irgendwo bin, was meistens die Männer machen.
Spätestens da habe ich gedacht, eigentlich müssen doch Bücher, die sich gegen solche Verhältnisse richten und die was ändern wollen, das müssen doch eigentlich durch und durch feministische Bücher sein. Bei Ihnen, Frau Wilkens, hatte ich irgendwie den Eindruck, Sie schreiben zähneknirschend ein feministisches Buch und wollen das gar nicht so richtig. Haben Sie ein Problem mit Feministinnen?
Nee, ich würde immer noch sagen, dass es ein feministisches Buch ist, aber ich würde sagen, Frauen sind sehr emanzipiert heute und Mütter nicht immer. So, und mir bleibt das zu sehr an der Oberfläche, wenn es um MeToo-Debatten geht und wenn man mal als Zeichen irgendwie jeder schwarz gekleidet zur Oscarverleihung kommt, weil ich einfach glaube, die ganz normale Durchschnittsmutter, ich würde mich dazu auch zählen, die hat da relativ wenig davon im Alltag. So, und wir haben so viele Sachen schon tatsächlich hingekommen in der Frauenbewegung. Wir haben Recht für Bildung erstritten, Wahlrecht erstritten. In den 60ern ging es um das Recht am Körper und sexuelle Freiheit. So diese Rentenungerechtigkeit, die haben wir noch nicht erstritten. Und da sind andere Länder uns einfach deutlich, deutlich voraus.
Das heißt, ihr Fremdeln mit aktuellem Feminismus, Sie nannten gerade das Schlagwort MeToo, das liegt daran, dass Sie finden, es ging mal um so richtig große Fragen und eigentlich haben wir da noch eine richtig große Frage und das andere ist mir nicht
wichtig. Mir ist MeToo ein bisschen genug, zu medialisiert, ein bisschen zu instagrammig und ein bisschen zu schick, dass es in der Gala vorkommen kann. Und mir ist diese ganze Debatte, dass es hier wirklich um 750.000 Euro geht, und um diese schreiende Ungerechtigkeit, darüber wird mir zu wenig geredet.
Sie klingen jetzt sehr, sehr freundlich. Im Buch sind Sie, im Buch sind Sie da teilweise sehr, sehr böse, wenn Sie dann schreiben, dass solche feministischen Ikonen wie Lori Penny beispielsweise, die würde eben schreiben für kinderlose, arbeitende Frauen in Metropolen in gehobenen Positionen, aber das ginge am echten Leben vorbei und extreme feministische Positionen würden echte Unabhängigkeit sogar verhindern.
Na, weil es einfach auch viele Frauen gibt und verdammt, das ist ja auch ihr gutes Recht, die sagen, ich möchte nicht arbeiten, weil ich genau diejenige sein möchte, die auf die Kinder aufpasst. Und das sei jeder Frau zugestanden. Wenn diese scheiß Rentenfrage geklärt ist es doch auch super, wenn die Frau zu Hause bleibt. Ich will überhaupt nicht sagen, dass jeder Lori Penny-mäßig oder MeToo-mäßig da jetzt auf Facebook die 500.000 Follower haben muss. Es muss auch nicht jeder einen Mütterblog haben, der ganz emanzipiert aus Berlin-Mitte kommt. Aber die Voraussetzungen geschaffen werden, damit einfach genau sowas nicht passiert, das, finde ich, muss schon gemacht werden.
Dann gucken wir mal, was Sie beide für Vorschläge in Ihren Büchern haben. Ich habe das vorhin schon gesagt, bei Ihnen, Frau Götz, sind die Vorschläge eine ganze Ecke politischer, Sie nehmen mehr die Politik in die Verantwortung. Was sind so die, also Sie sagen ganz grundsätzlich, wir brauchen eine große Rentenreform, aber Sie fangen ja doch mit ein paar kleinen Schritten an. Können Sie die mal nennen?
Also ich glaube, erstmal brauchen wir, wenn man ganz vorne anfängt, wieder Erwerbsarbeit, die sich lohnt. Also es geht einfach nicht. Wir haben jetzt die Folgen der ganzen Minijobs, die übrigens Niedriglohnfallen sind. und sehr häufig von Frauen ausgeübt werden, die auch so verkauft werden. Ach, es ist unkomplizierter, geh in einen Minijob, da musst du nicht noch den ganzen Versicherungskram machen und du hast Netto und Brutto auf der Hand. Das ist alles viel einfacher und das wird zum Teil auch so ausgeschrieben. Und das ist eigentlich ein Skandal, weil es einen falschen Anreiz setzt. Genauso diese ganzen Niedriglohnbereiche, die wir haben. Wenn Friseurinnen in Ostdeutschland 4 Euro noch was Stundenlohn bekommen haben, ist ja noch nicht so lange her, bevor wir einen Mindestlohn hatten, dann ist klar, dann war die Altersarmut vorprogrammiert. Und ich glaube, wir brauchen einfach andere Einkommen.
Hm. Und, Sie sagen auch, der Boom an Teilzeitarbeit, das wird so als Wohltat verkauft, ja. Vereinbarkeit sei aber in Wirklichkeit keine Chance, sondern eine Falle.
Ja, es gibt ja viele Berufe, also ich würde jetzt Ihnen zustimmen, dass es tatsächlich auch nicht sein muss, dass wir sind ja nicht in der Diktatur und wenn Frauen sagen, ich möchte eine Weile zu Hause bleiben, ist es völlig legitim, da würde ich zustimmen, wenn das denn die Finanzierung und die fehlenden Rentenpunkte geklärt sind. Der Mann könnte ja auch kompensatorisch in die Rente der Frau etwas einzahlen. Das geht ja alles, wenn man drüber spricht. Gleichwohl sind ja viele Berufe nur noch in Teilzeit zu haben. Verkäuferin etwa, gibt es fast nur noch Teilzeitausschreibungen. Das klingt alles nett, aber für viele Frauen ist es eben kein Modell. Und es wird einfach politisch zu wenig formuliert.
Das klingt ein bisschen so, als würden Sie den Schwarzen Peter jetzt weniger eigentlich den konservativen Parteien, die lange Zeit so die der Mann verdient Familie propagiert haben, zuschieben, sondern eigentlich eher Rot-Grün mit den Arbeitsmarktreformen unter Schröder.
Naja, man muss natürlich sagen, die Arbeitsmarktreformen unter Schröder, also Hartz IV, hatte damals einen guten Effekt in einer Zeit, wo wir 5 Millionen Arbeitslose hatten. Das war ein Flexibilisierungsinstrument für die Betriebe und hatte sicher kurzfristig auch seine Berechtigung. Nur das Ganze, da würde ja die SPD inzwischen auch zustimmen, große Teile davon, hat zu lange gedauert. Das hat man in der Zeit, wo wir einen wirtschaftlichen Boom haben, ist sozusagen jetzt der Reichtum, der erwirtschaftet wird, nicht bei den Bedürftigeren oder bei den Einkommensschwächeren angekommen. Und spätestens da muss man das Rad wieder ein Stück zurückdrehen. Das wird ja jetzt auch politisch diskutiert.
Also da steht eine Menge drin bei Ihnen. Sie wollen eine Bürgerversicherung, für die alle einzahlen müssen, auch Beamte, Freiberufler, eine Grundrente. Sie sagen zum Beispiel auch, warum ziehen wir nicht die Förderung durch staatliche Gelder in private Vorsorge da komplett raus und stocken das alles wieder in die gesetzliche Rente rein. Also Sie wollen schon sehr grundsätzlich alles.
Also sagen wir mal so, ich will nicht unser Rentensystem komplett umbauen. Das, glaube ich, ist politisch auch gar nicht durchsetzbar. Ich glaube schon, dass wir den Generationenvertrag, so wie er ist, und auch dieses Äquivalenzprinzip brauchen. Und dass die Jungen die Rente der Älteren erwirtschaften, trotz demografischen Wandel, muss irgendwie möglich sein, weil wenn Arbeit wieder besser entlohnt wird, dann wird auch mehr in die Rentenkasse reingespült, erstens. Zweitens, Selbstständige sollen ja laut Großer Koalition, wenn wir sie denn noch eine Weile haben, tatsächlich jetzt sollen ja auch einzahlen. Das ist ja ein Versprechen der Großen Koalition, wo noch dran gearbeitet wird. Und das Nachbarland Österreich hat eine Art Bürgerversicherung. Da haben dann auch teilzeitbeschäftigte Frauen in der Rente eine Rente, von der sie leben können. Und ich glaube, dass wir irgendwann auch an die Beamtenpfründe ran müssen, auch wenn ich mich da selber auch mit abschieße. Also warum
als
haben
Professorin.
Wir als Professorin, warum haben wir noch so viele Beamtenpositionen mit einer eigenen Pension? Oder warum müssen Ärzte in eine Ärzteversorgung einzahlen? Wenn quasi eine Gesamtrente für alle da wäre, würde auch die Rentenkasse besser befüllt. Also das klingt jetzt alles so vom Schreibtisch, aber ich bin ja nicht die Einzige, die das fordert. Gott sei Dank ist ja jetzt im Moment auch mit der Grundrentendebatte da auch ein bisschen was in Gang gekommen.
Bewegung drin. Frau Wilkens, bei Ihnen lese ich auch eine kleine Wunschliste an die Politik, was sich zu ändern hat. Was wollen Sie?
Ich fände gut, wenn die Kita-Öffnungszeiten deutlich besser funktionieren. Ich fände, also vor allen Dingen in strukturschwachen Gegenden, ich fände es gut, wenn vielleicht man eine Vollzeitarbeitskraft 32 Stunden für Mann und Frau einrichten würde. Das wäre, also dann können sich das nämlich wirklich beide teilen. Danke.
Es gibt zögerlichen Applaus.
Ich fände tatsächlich gut, wenn dieses Ehegattensplitting aufgehoben wird, Steuerklasse 1 und 5.
Der Applaus wird lauter.
So, und kriege ich noch was hin? Ich glaube, das
sind ja, das sind ja schon eine ganze Menge, denn wir vorhin schon angedeutet haben.
Oh, ich wüsste noch eins. Darf ich noch eins sagen?
Ja, gerne.
diese Elternzeit, 4 Wochen, die der Papa kriegt und dann fährt die ganze Familie mit dem Wohnmobil nach Südfrankreich, fände ich, glaube ich, besser, wenn man das als Gesamtpaket 20 Tage Krankheitstage zum Abfeiern des Mannes kriegt, die der extra nehmen kann gegen Vorlage vom Kinderarzt, sodass nicht immer verhandelt wird, wenn das Kind krank ist. Du, also mein Job ist ja der wichtigere, deswegen gehe ich zur Arbeit und du musst mal irgendwie gucken, dass du zu Hause bleibst. Ich glaube tatsächlich, dass das auch viel Ruhe in den Job der Frauen bringen würde.
Dieser Punkt, dass der Mann vielleicht dann doch mal ein bisschen mehr unterstützt, dass die Frau arbeiten kann, der taucht auch auf, als sie mit dieser Scheidungsanwältin reden, die nämlich eine Idee äußert, die auf den ersten Blick ein bisschen paradox klingt. Die sagt nämlich, wenn wir wollen, dass Frauen früher wieder arbeiten, dann muss die Unterhaltspflicht des Ex-Mannes noch deutlich angehoben werden.
Ja, dann hat der ja, dann hat der ja ein natürliches Interesse daran, dass die Frau auch wieder früh anfängt zu arbeiten. Und das geht halt nur, wenn er selber auch was ins Töpfchen tut. Sprich, wenn der Mittwochnachmittag ihm gehört und der kleinen Lisa Marie.
Gut, nun kommen wir. Das ist ein schöner Vorschlag. Jetzt kommen wir dazu, wie ich vorhin schon gesagt habe, dass Sie ja eigentlich wesentlich mehr Vorschläge haben für das private Vorsorgen, das Sparen. Das ist so das Thema, was Sie, Frau Wilkens, deutlich stärker betonen als die politischen Lösungen, oder?
Ich bin einfach sozialisiert, dass man immer selber erstmal gucken kann, was man verändern kann. Und ich glaube, dass jeder, der heute anfängt zu arbeiten, einen Teil in seine Altersvorsorge stecken muss. Also über Blüm würden sich ja die heutigen Abiturienten wegschmeißen vor Lachen. Die Rente ist sicher. Also die würden sich gar nicht mehr halten können. Ja. Das, glaube ich, muss vielleicht sogar ein Teil des Gemeinschaftskundeunterrichts werden, dass man tatsächlich eine Finanzkompetenz jungen Leuten mitbringt und beibringt.
Dazu würde aber gehören, dass die Altersversorgung, die Rentenkassen demnächst wieder staatlich organisiert werden. Alles, was wir mit diesen verflixten Riester-Verträgen erlebt haben, ist, dass es eine Riesensubventionsmaschine für die Versicherungsindustrie gewesen ist. Ich habe zum Beispiel auch eine Riester-Rente, in die ich einzahle und ich kriege sogar die Kinderprämien. Aber alles, was über das hinausgeht, was ich einzahle, kriegt die Versicherung. Streicht die sich als Verwaltungsgebühr ein. Das ist ungeheuerlich und deswegen finde ich, dass es unbedingt wieder in staatliche Hände gehört.
Frau Wilkens, Sie schreiben trotzdem ganz klar, mindestens 150 Euro sollte eigentlich jede Mutter beiseite legen und sich nicht damit trösten lassen, dass sie vielleicht mal irgendwie so ein Wellness-Wochenende von der Familie spendiert bekommt.
Und ich habe schon gedacht, das wäre eigentlich ein tolles Hochzeitsgeschenk, dass man sich so ein Finanzabo schenken lässt für die kommenden 10 Jahre, dass jemand einen mit Finanz kräftiger und kompetenter Stimme unterstützt.
Dann hätte man doch schon so eine Art Ehevertrag wieder. Und es gibt so Anregungen wie zum Beispiel, es bräuchte ein Sparziel, dass man mindestens 10% des Einkommens beiseite legt, etc. etc. Das sind diese Sparpunkte. Frau Götz, gute Idee oder wollen Sie doch nur bei der Politik bleiben?
Also ich glaube, es ist gar nicht so polar, sondern ich habe ja auch genau gesagt, es ist beides. Also die Politik darf nicht aus der Pflicht genommen werden, indem wir das zu sehr als persönliche Aufgabe wahrnehmen. Gleichwohl gibt es natürlich für alle, die das können, diese persönliche Aufgabe sparen. Das ist völlig klar. Nur jetzt kommt aber gleich der Pferdefuß. Viele können es nicht, die verdienen viel zu wenig. Das ist natürlich auch immer milieuspezifisch. Wer kann das? Und dazu kommt, wo sparen und wie sparen? Wir haben ja einen riesigen Boom, der Finanzmarkt ist ja explodiert. Wir leben aber in diesen Niedrigzinsjahren, die auch damit zu tun haben, dass wir einfach Schulden für Bankenrettung oder für Staatenrettung vergesellschaftet haben. Wir kriegen eigentlich für Geld auf den Banken wenig Zinsen. Wie soll man es denn machen? Man weiß es nicht, weil sich einfach dieses Sparen in vieler Hinsicht nicht mehr so lohnt. Das ist ein Riesenproblem. Und deswegen bin ich eben dafür, die staatliche Rente zu konsolidieren, weil man dann nicht so ein Spielball wird von irgendwelchen Finanzmarktjongleuren. Und da haben Sie völlig recht. Es verdient vor allem die Versicherungsindustrie.
Also es bleibt offensichtlich eine Menge zu klären und zu regeln, wenn wir nicht wollen, dass der Job der Mutter in die Altersarmut führt. Heute zu Gast waren Jens Dirksen, als Kulturchef der Westdeutschen Allgemeinen Zeitung. Die WAZ ist Medienpartner der Lesart. Und diese Sendung veranstaltet der Deutschlandfunk Kultur gemeinsam mit dem Essener Schauspiel und der Buchhandlung Proust. Zu Gast waren Katrin Wilkens mit ihrem Buch Mutterschaft. Es ist nicht das Kind, das nervt, es ist der Job, der fehlt. Kostet 18 Euro und ist bei Westend zu kaufen. Und zu Gast war Irene Götz. Sie hat herausgegeben das Buch Kein Ruhestand, wie Frauen mit Altersarmut umgehen, für 20 Euro bei Kunstmann. Ich danke Ihnen dreien.
Dankeschön. Danke.